Und das nimmt jetzt nochmal sozusagen den Gedanken auf, dass der Inbegriff von Versammlungsfreiheit ist, das Recht der Minderheit, die Mehrheit zu nerven. Und damit haben wir die Störung sozusagen als Freiheitsrecht.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Herzlich willkommen und vielleicht willkommen zurück zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Für diese Folge haben wir uns mit einem sehr sichtbaren Grundrecht beschäftigt, nämlich mit der Versammlungsfreiheit. Sichtbar ist sie deshalb, weil man, um dieses Grundrecht auszuüben, mit mehreren Menschen in der Öffentlichkeit zusammenkommen muss. Denn Sinn einer Versammlung ist es, sich und seiner Position möglichst wirksam Gehör zu verschaffen. Meist wird ein Problem adressiert und eine Position stark gemacht, häufig regierungskritisch und oft von Minderheiten. Öffentlicher Protest ist deshalb außerhalb von Wahlen eine der wichtigsten Formen der politischen Partizipation. Beispiele für umstrittene Versammlungen gibt es einige. Ich denke zum Beispiel an die Klimaproteste der letzten Generation, die sogenannten Bauernproteste oder die Demonstrationen rund um den G20-Gipfel in Hamburg von 2017. Entlang dieser Proteste und ihrer verschiedenen Formen stellt sich immer wieder die Frage, was ist verfassungsrechtlich geschützt? Darf ich Straßen blockieren, mich vermummen oder mir aussuchen, wann und wo ich protestiere? Und was ist eigentlich die Rolle der Polizei? Dürfen Demonstrationen aufgelöst oder sogar vorab verboten werden? All diese Fragen habe ich Michael Plöse gestellt. Michael ist Rechtsanwalt und lehrt an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Dort unterrichtet er unter anderem Polizistinnen im Bachelorstudiengang gehobener Polizeivollzugsdienst. Hier liegt der Fokus auf dem Recht der Versammlungen, der polizeilichen Datenverarbeitung und dem polizeilichen Zwang. Bevor wir explizit ins Grundgesetz geschaut haben, habe ich Michael nach einer simplen Definition gefragt. Was ist eigentlich eine Versammlung?
Für uns Juristinnen und Juristen ist dieser Begriff maßgeblich geprägt von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Brockdorf-Urteil. Ja, aus 86, wenn ich mich nicht irre, 1986, wo sozusagen das Verständnis dessen, was unter Versammlungsrecht zu verstehen und in Artikel 8 Grundgesetz geschützt ist, maßgeblich ausbuchstabiert wurde. Insbesondere, wenn wir mal schauen, was der völkerrechtliche Rahmen hergibt zum Thema Versammlung, sehen wir, dass es doch einen sehr introvertiert deutschen Rechtsrahmen aus dem Grundgesetz heraus gibt, was wir unter Versammlung verstehen. Das ist das Zusammenkommen von mindestens zwei Menschen mit einem gemeinsamen Zweck. Dieser Zweck muss auf Meinungsbildung gerichtet sein. Und zwar nicht Meinungsbildung nur untereinander, sondern irgendeiner Weise auch an die Öffentlichkeit gerichtet. Es geht im weitesten Sinne um politische Meinungsbildung. In verschiedenen Versammlungsgesetzen, wie auch in Berlin, wird das sozusagen als Kundgabe einer politischen Willensbildung oder im Prozess der politischen Willensbildung teilhabende Kundgabe oder Meinungsbildung verstanden, die eben im Zweifel auf die Politik im weitesten Sinne gerichtet ist. Grundrechtlich oder verfassungsphilosophisch kann man das so ein bisschen aus der Tradition erklären, dass das eben so einen appellativen Charakter hat, also aus dem Petitionsrecht als kollektive Form des Petitionsrechts mal historisch hergeleitet werden konnte, wenn auch mit Brüchen. Aber das ist so ein bisschen das Verständnis davon, dass es also eine Masse zusammenkommt, früher noch mit Forken und zum Souverän geht und sagt jetzt hier, wir wollen. In der Regel ist die Schutzintention dieses Freiheitsrechts eine, die insbesondere die Minderheiten schützen soll. Also es kommt auf gar keinen Fall darauf an, dass es etwa die herrschende Meinung ist, sondern gerade der Schutz von Minderheitenrechten und seien sie noch so abstrus, alles, was die Meinungsfreiheit deckt, kann Gegenstand der Versammlungsfreiheit sein. Insofern ist die Versammlungsfreiheit eine spezifische Form der Meinungsfreiheit, also das kollektive Ausüben von Meinungsfreiheit, das schützt die Versammlungsfreiheit.
Also eine wichtige Form der politischen Partizipation auch außerhalb von Wahlen. Und du hast es gerade schon gesagt, ist in Artikel 8 verankert. Der besteht aus zwei Absätzen. Wir gehen das mal ganz grob durch. Im ersten Absatz heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Da finde ich vor allem den Aspekt ohne Anmeldung und Erlaubnis tatsächlich spannend. Und ich glaube, hier ist auch eine Chance, einen Irrglauben aufzudecken. Darf ich mich einfach spontan auf die Straße stellen und demonstrieren?
Ja, ein Also, wie wir gesehen haben, brauche ich mindestens noch einen Kumpel und eine Freundin dazu, damit es eine Versammlung ist. Ansonsten kann ich das natürlich machen. Dann ist es aber nur eine Meinungskundgabe. Also es wird nicht von der Versammlungsfreiheit geschützt. Und die, das Jein meint, also Straße ist ein, betrifft sozusagen die Öffentlichkeit. Eine Straße ist dadurch gekennzeichnet, dass dort verschiedene Nutzungsinteressen bestehen von verschiedenen Personen. Die einen wollen da mit dem Auto langfahren, die nächsten wollen da quatschen oder ein Chai Latte trinken oder aber vielleicht was ausladen. Also die Nutzungsinteressen im öffentlichen Straßenland sind halt völlig verschieden und das nimmt auch das Grundgesetz insofern in Blick, als dass eben in Artikel 8 Absatz 2 eben ein Vorbehalt ausgesprochen wird. Versammlungsgesetze können dann auch vorsehen, dass es da zum Beispiel sowas wie eine Anmeldung gibt für sogenannte Versammlungen unter freiem Himmel. Dieser Begriff kommt eben aus dem Grundgesetz, aus Artikel 8 Absatz 2. Was darunter zu verstehen ist, hat sich entwickelt. Wir können jetzt kurz sagen, es sind im Wesentlichen diese Nutzungskonflikte, die da gemeint sind. Der von dir angesprochene Irrtum, der da tatsächlich immer besteht, ist, wenn die Polizei kommt und sagt, das ist keine genehmigte Versammlung. Denn das ist jedenfalls klar, kein Versammlungsgesetz verlangt, dass eine Versammlung genehmigt werden muss. Das ist anders als bei Veranstaltungen, das ist das Privileg von Versammlungen. Ja, das macht gerade ihre politischen Charakter aus, dass sie eben nicht genehmigt werden müssen. Das war zu Weimarer Republikzeiten mal anders und das ist auch in anderen Staaten anders. Wir hören das aus Russland zum Beispiel, wo es dann heißt, es ist dann schon verboten, an einer nicht genehmigten Versammlung teilzunehmen. In Deutschland ist es genau umgedreht. Eine Versammlung kann jederzeit durchgeführt werden. Sie muss, und das sehen halt die Gesetze gegebenenfalls vor, wenn sie im öffentlichen Straßenland stattfindet, angezeigt werden, so heißt es in Berlin, angemeldet werden, heißt es Bundesversammlungsgesetz. Und das kann, wenn es nicht beachtet wird, möglicherweise auch ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit sein, je nachdem, zumindest für den, der sie hätte anmelden müssen. Aber verboten ist es nur, wenn die Versammlung selbst verboten wurde. Und das bedarf einer entsprechenden Gefahrenprognose und ja, muss auch bekannt sein. Ja, sonst kann das kein Straftatbestand sein. Mit anderen Worten, jein, weil ja, ich kann mich jederzeit auf die Straße stellen, eine Versammlung machen, insbesondere wenn es spontan erfolgt, aus einem spontanen Anlass heraus. Aber es könnte sein, dass ich dafür vorher Dinge zu beachten habe, die sich aus der Versammlungsgesetzgebung ergeben.
Gehen wir mal zu Absatz 2. Da heißt es, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Wir versinken mal nicht total im Jurasumpf und gehen auf den Unterschied zwischen von durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes ein, sondern ich würde lieber nochmal klarstellen, was gibt es denn für Gesetze, die für Versammlungen relevant sind, jenseits des Grundgesetzes?
Ja, also klar, die Versammlungsgesetze als solche, die eben im Wesentlichen die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit rechtfertigen auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 2 für Versammlungen im öffentlichen Raum und andererseits auch für Versammlungen in geschlossenen Räumen, wo eigentlich kein Grundrechtsvorbehalt ist, aber sich natürlich auch das Grundgesetz sozusagen aus seinem Ganzen im Wege der praktischen Konkordanz, wie wir sagen, also die Grundrechte des einen können halt nicht vorbehaltlos vor den Grundrechten des anderen gewährt werden. Das heißt, immer dann, wenn ich beispielsweise auf der Straße stehe, schränke ich natürlich die Nutzungsmöglichkeit der Straße für andere Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger ein. Oder aber zum Beispiel ihre ja noch spezifische andere Interessen, Nutzungsinteressen der Eigentümer und. Also insofern sind auch andere Grundrechte zu beachten. Und das gilt natürlich auch für Versammlungen in geschlossenen Räumen. Und soweit das in Betracht kommt, kann hier im Wege der Herstellung sozusagen eines Ausgleichs zwischen dem Versammlungsinteresse der einen und dem Nutzungsinteresse der anderen gerechter Ausgleich hergestellt werden. Eingedenk der Tatsache, dass die Versammlungsfreiheit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein besonders schwerwiegendes Grundrecht ist, also nicht durch beliebige Nutzungsinteressen eingeschränkt werden kann. Nun ist es so, wenn wir jetzt nochmal aus dem Geschlossenen ins Öffentliche gehen, auf der Straße ist natürlich die Wahrnehmung von Versammlungsfreiheit, wie sie beispielsweise durch Mitglieder der letzten Generation, wenn sie da für den Klimaprotest, also ein besonders beachtenswürdiges Anliegen demonstrieren, natürlich möglicherweise sehr viel schwerer wirken jetzt erstmal von der Beurteilung her, als das Interesse eines Autofahrers, da irgendwie pünktlich zur Arbeit zu kommen oder auch nur zum Bäcker. Also insofern wiegt da die Versammlungsfreiheit schwerer, aber natürlich je mehr Leute von so einer Versammlung betroffen sind und je länger die Versammlung dauert, umso schwerer wiegt dann auch die allgemeine Handlungsfreiheit der vielen gegenüber der Versammlungsfreiheit der wenigen. Und das muss auch, eingedenk, dass es Minderheitenrecht ist, irgendwie zum Ausgleich gebracht werden.
Das ist eine großartige Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn Protest sucht sich ja immer auch neue Wege, Wir haben zuletzt gesehen, zum Beispiel ankleben, festkleben an die Straße für das Klima oder mehrwöchige Proteste in Form von Klimacamps. Was gibt und vielleicht auch was gab es denn für Protestformen und wie hat sich das entwickelt?
Als das Versammlungsgesetz des Bundes 1953 erlassen worden ist, da gab es eigentlich die Vorstellung von Versammlungen, die sahen dann noch so ein bisschen aus wie in der Weimarer Republik, also mit Ordnern, wie die auszusehen hatten, stand im Versammlungsgesetz drin. Die mussten halt weiße Armbinden haben, auf denen mit schwarzer Schrift Ordner steht. Und das nicht zu beachten, war schon eine Ordnungswidrigkeit. Also wenn man da rot genommen hat, rein theoretisch, wäre das eben Verstoß gegen das Gesetz gewesen. So stellte man sich das vor. Also das sind halt geschlossene Verbände, die halt ganz diszipliniert marschieren, wo es eine Anfangszeit gibt, ein Ende und ein Leiter. Alles männlich natürlich. Und das hat sich natürlich über die Zeit, insbesondere der 68er, die dann inspiriert wurden durch die Sit-ins der Protestkultur in den USA, maßgeblich geändert. Da musste die Polizei auch erst lernen, wie sie mit solchen neuen Protestformen umgeht. Auch eben mit nicht angemeldeten Versammlungen und dergleichen. Und im Prinzip ist das ganz bemerkenswert und nachlesbar, ideologisch ein bisschen philosophisch überprägt, eingefärbt, aber doch eben nach wie vor sehr zitierfähig in dieser Brockdorf-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts so als offenes Konzept angelegt, in dem der Versammlungsleitung oder den VeranstalterInnen eben das Bestimmungsrecht darüber gegeben wird, mit welcher Protestform bis hin zu nonverbalen Protestformen, ob das Ausdruckstanz ist, ob das eine Performance ist, ob da Leute einfach stumm herumliegen, aber in der Art und Weise, wie sie das kontextualisieren, indem sie angemalt sind oder besonders gekleidet sind, eben deutlich machen, dass es eine Meinungskundgebung ist und es soll aus der Sicht sozusagen eines durchschnittlichen Betrachters als Meinungsäußerung erkennbar sein. Das reicht schon, um von einer Versammlung auszugehen, um eine Protestform zu haben. Aber würde alles so angemeldet werden, wie die Polizei es gut bewältigen kann, dann findet zwar vielleicht ein lebendiger, kreativer Protest statt, aber die öffentliche Wahrnehmung, insbesondere in so einer Stadt wie Berlin, die einfach so die Versammlungshauptstadt ist, mit vielen tausend Veranstaltungen oder Versammlungen, also durchschnittlich so 6 Versammlungen am Tag, am Wochenende halt noch mehr, da die Bereitschaftspolizeiabteilungen machen fast nichts anderes sozusagen, so eine deren Hauptaufgabe, Versammlungsbetreuung zu machen. Da weiß man dann eben, dass man dann auch irgendwie, wenn man aus der Masse sichtbar werden will, wenn man wirklich stören will, wenn man sein Anliegen wirklich medienwirksam platzieren will, muss man sich halt was Neues ausdenken.
Was ist ja der Sinn eines Protests, oder? Also Protest darf und muss irgendwo unangenehm und disruptiv sein. Ich kann mich an die Diskussion um Fridays for Future zu Beginn der Protestbewegung erinnern, dass gesagt wurde, naja, aber wieso protestieren die denn nicht samstags? Das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, weil dann sind die Kinder ja in der Schule und dann ist ja das Ziel total verfehlt. Trotzdem stellt sich natürlich immer wieder die Frage, was ist eigentlich friedlich? Es steht ja auch Grundgesetz friedlich und ohne Waffen. Ohne Waffen ist sozusagen auch nochmal offen. Ne? Wenn ich einen Regenschirm mitbringe, vielleicht ist das schon eine Waffe. Aber die Frage friedlich, also wenn die letzte Generation die Straßen blockiert, das wird dann schon von vielen nicht mehr als friedlich angesehen. Also da ist sozusagen die Perspektive auch sehr unterschiedlich, wenn man fragt.
Genau, und zum Glück haben wir dann eine rechtliche Perspektive, die aber auch wiederum national eingeschränkt ist. Also man muss ganz klar sagen, einerseits ist sie weitergehender als das, was so die öffentliche Meinung sein mag. Oder wenn man die Polizei fragt, was friedlich ist, wird das auch eine andere sein, soweit sie eben nicht juristisch antworten, sondern so aus ihrem Betrachtungskreis. Die juristische Antwort ist, friedlich ist alles, was nicht gewalttäterischen, aufrührerischen Verlauf nimmt. Und zwar nicht durch Einzelne, sondern aus der Masse heraus. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht wiederum in der Brockdorf-Entscheidung ganz deutlich gemacht und hat eben vor allem gesagt, dass schon möglicherweise das Begehen von Straftaten nicht allein den Friedlichkeitscharakter wegnimmt. Und dann kommt es auf den Verwendungszusammenhang an. Ja, wenn ich beispielsweise die Forke, die ich am Anfang mal genutzt habe als Beispiel, als Symbol nehme für irgendetwas, wenn die Forke insbesondere so gewählt ist, dass sie nur als Form erkennbar ist, dann kann sie ein Ausdrucksmittel sein. Kommt auf mein Aussagegehalt an.
Bauernproteste?
Genau. Aber, also ja, ein Trecker, ja, der hat einen inhaltlichen Bezug zu einem Bauernprotest. Wenn ich einen Trecker natürlich jetzt beispielsweise bei einer Häuserdemo verwenden würde, wäre vielleicht der Schluss näher, dass damit noch andere Dinge bezweckt werden, als wenn ich jetzt nur als Bäuerin unterwegs bin und nach Berlin will. Andererseits weiß jeder, wer die Bauern und Bäuerinnen auf der eigenen Seite hat, der gewinnt auch den Protest, weil so ein Trecker halt als spezifisches Meinungshilfsmittel natürlich sehr viel durchschlagskräftiger ist als was weiß ich, irgendwelche Särge, die durch die Gegend getragen werden, um die Bildung zu Grabe zu tragen als Symbol. Nochmal klar gesagt, friedlich ist alles, was eben nicht gewalttätig ist, das heißt auf die Beschädigung von Menschen oder Sachen gerichtet ist oder den Aufruf dazu gibt, kollektiven Aufruf dazu gibt, eben genau das zu tun. Deswegen sind beispielsweise versammlungsrechtlich verbotene Dinge wie Vermummung, Tragen von Schutzbewaffnung. Also Schutzbewaffnung ist was, was man eher zum Eigenschutz nimmt, ein Helm oder irgendwelche Protektoren oder dergleichen, Stahlkappenschuhe. Oder auch das Besetzen der Straße, was eine Nötigung darstellen könnte und damit ein Straftatbestand, Blockaden und dergleichen, sind, soweit sie sich nicht aktiv aufrührerisch gegen Gegenstände oder Menschen richtet, friedlich.
Ich möchte nochmal auf die Bauernproteste zurückkommen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Vielleicht kurz als Kontext, die Bauern protestieren jetzt seit einiger Zeit. Es geht vor allem darum, dass sie nicht zufrieden damit sind, dass Steuervergünstigungen für die Landwirtschaft abgebaut werden sollen. Und das tun sie auf ganz unterschiedliche Weise. Du hast gerade schon die Traktoren angesprochen, also Treckerblockaden oder Traktoren vor dem Brandenburger Tor, Misthaufen auf Straßen, wo auch Personen tatsächlich zu Schaden gekommen sind. Und man könnte sagen, Protest schon bis zum Exzess in gewisser Weise. Ich denke da an die Situation mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, wo seine Fähre blockiert worden ist. Also da frage ich mich schon, qualifiziert sich das, was die Bauern und Bäuerinnen da tun, aus deiner Sicht als ein von der Versammlungsfreiheit geschützter Protest? Und was passiert, wenn sich sowas so zerfasert und da auch verschiedene andere Gruppen noch mitlaufen, zum Beispiel rechtsradikale Personen oder Corona-LeugnerInnen?
Ja, also gibt es natürlich auch verschiedene Antworten drauf. Also zum einen ist natürlich schwierig, die Protestform, die die Bauernproteste sozusagen so mit sich gebracht haben, zu pauschalieren, wie das immer schwierig ist, es zu pauschalieren, wenn man sich Einzelereignisse anguckt, wie die Aktion, um das Anlegen der Fähre oder das Verlassen der Fähre durch Familie Habeck zu verhindern, dann ist das nicht vergleichbar, auch wenn das einen Protestcharakter hat. Das eine hat ja nicht das Ziel, eine Meinungsäußerung zu kundzutun, tun, sondern eben in dem Fall ja auch noch die politische Figur Wirtschaftsminister aus seiner privaten Rolle zu nehmen und ihn nur noch politisch zu sehen und dann in seinem privaten Fortbewegungsdrang in irgendeiner Weise zu verhindern, was dann eben den Tatbestand der Nötigung erfüllt und das politische Anliegen, wenn es auch noch sozusagen anders ist, vielleicht in den Hintergrund stellt. Das kann aber in anderen Kontext völlig anders sein, insbesondere wenn die private Figur Habeck in seine Arbeitsstelle geht, im Ministerium sitzt und dort der Misthaufen vor dem Ministerium abgeworfen wird oder vielleicht vor dem Wirtschaftsministerium die zuständige Fachminister sozusagen adressiert wird, weil dann gibt es wiederum den Bezug des Protests zu dem politischen Akteur und gleichzeitig ist klar, man kann so eine Form von, ja, also auch wenn das natürlich stinkt und krass ist, ist das immer noch Ausdruck des Anliegens, sage ich jetzt mal.
Die Polizei ist ein super wichtiger Akteur bei Protesten. Was sind eigentlich ihre Aufgaben? Das kann man vielleicht so ein bisschen teilen in vor dem Protest, während dem Protest und nach dem Protest.
Ja, also es gibt eine polemische Antwort und es gibt eine Antwort, die das Gesetz gibt. Die polemische Antwort ist, die Aufgabe der Polizei ist, die Versammlung zu beschränken. Denn tatsächlich, die wenigsten Versammlungen brauchen Polizei. Soweit es über den unmittelbaren Schutz der Versammlung vor Interessen anderer, also insbesondere Verkehrsteilnehmer, die in die Versammlung reinfahren können oder dergleichen, hinausgeht. Das heißt also, die Aufgabe der Polizei ist es im Zweifel, diese Nutzungsinteressen irgendwie zu moderieren, was häufig dazu führt, dass also entweder, wenn die Minderheit vielleicht mit ihrem Versammlungsanliegen prekär ist, weil die Mehrheit sie nicht möchte, dann muss sie die Minderheit schützen tatsächlich. Oder aber eben, weil öffentlicher Raum in Anspruch genommen wird, muss da eben durch verkehrslenkende Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass da kein Auto in die Versammlung reinfährt. Aber darüber hinaus ist die Aufgabe der Polizei auf der Versammlung eben vor allem natürlich irgendwie diese Abwägung zu bewältigen in tatsächlicher Hinsicht. Aber das sind komplexe juristische Prozesse, die wirklich schwer zu beurteilen sind, weswegen es dafür eine Fachbehörde gibt. Von den Beamten und Beamten auf der Straße wird allerdings verlangt, dass sie das sozusagen mal eben in Sekundenschnelle irgendwie alles sehen, erkennen, bewerten und verfassungsrechtlich ausgleichen, das geht auch oft schief. Wenn man dann guckt, was die Polizei sozusagen in den verschiedenen Stufen. Also kann man ja unterscheiden, was hast du ja richtig gesagt, was vor der Beginn ist. Dann gilt das natürlich für Versammlungen unter freiem Himmel, also für die anzumeldenden oder anzuzeigenden Versammlungen. Da wird dann eben gegebenenfalls abgestimmt, die Strecke und dergleichen. Da gilt das Kooperationsgebot, also die Behörde muss Gespräche anbieten, muss ermöglichen sozusagen, dass die Versammlung wie gewünscht stattfinden kann. Ist es nicht möglich, dann kann die Versammlung beschränkt werden oder beauftragt werden, je nachdem, wie das Wording des Gesetzes ist. Auf der Versammlung selbst, wie gesagt, dann die Wahrnehmung der Schutzfunktion, aber auch die Strafverfolgung, also in die Versammlung hinein können auch Straftaten verfolgt werden, was natürlich immer erhebliche Konflikte und Eskalationspotenziale aufweist, weswegen die Behörde, also die Polizei, da so ein Handling hat. Also sie kann auch Strafverfolgung zurückstellen, um eben Deeskalationsprozesse zu vermeiden. Nach der Versammlung geht es vor allem darum, den Verkehr wiederherzustellen und eben gegebenenfalls aufgeschobene Strafverfolgung dann nachzuholen.
Wenn ich es richtig rausgehört habe, ist es aber tatsächlich so, dass in vielen Bundesländern oder in manchen Bundesländern die Versammlungsbehörde gleich Polizei ist. Also die Polizei ist auch die Anlaufstelle sozusagen, die dann die, wenn man eine Versammlung anmelden möchte, an die man sich dann wendet.
Jein, du hast recht. Und gleichzeitig muss man sagen, also im Gesetz selbst steht die zuständige Stelle. Wer zuständig ist, bestimmt der Landesgesetzgeber. Viele Länder haben das der Polizei zugewiesen. In Berlin hat es früher der polizeiliche Staatsschutz beim LKA gemacht, jetzt ist es in der Landespolizeidirektion. Die Versammlungsbehörde selbst ist aber eine Ordnungsbehörde innerhalb der Polizei. In anderen Ländern ist das, also insbesondere in Flächenländern, kann das auch der Kreis sein, das Ordnungsamt des Kreises oder der Bürgermeister oder dergleichen. Also das ist unterschiedlich, wie die Länder es geregelt haben. Es spricht viel dafür, dann Interessenkonflikt wahrzunehmen. Andererseits bin ich eher jemand, der die Beobachtung nicht gemacht hat, dass es irgendwie besser läuft, wenn die Versammlungsbehörde eben irgendwie verselbstständigt ist, aus dem Grund, dass es ist eben eine Fachbehörde, die eine eigene Arbeitsweise entwickelt, die sehr eng mit der Polizei und mit anderen Ordnungsbehörden zusammenarbeitet. Und politische Einflussnahme hat man so oder so, ob nun vom regierenden Bürgermeister oder von der Polizeipräsidentin.
Also die Polizei ist Ansprechpartner oder wie du es gerade, ich vereinfache jetzt, Polizei ist Ansprechpartner für eine Anmeldung einer Demonstration. Also nochmal ganz klar, es muss nicht genehmigt werden, sondern es muss nur angemeldet werden. Das ist ein großer Unterschied. Schützt die Demonstration, während sie stattfindet, und kann sie dann im Extremfall auch auflösen oder auch schon im Vorfeld verbieten. Da stellen sich schon dann die Fragen, ne? Also wo verläuft deine Linie? Was gilt als legitimer oder nicht legitimer Eingriff in die Versammlungsfreiheit? War ja auch das, was du eben erklärt hast, also eine Auflage zum Beispiel, dass man sagt, ja, ihr dürft hier protestieren, aber oder ihr dürft nicht hier protestieren, sondern hier. Also der Ort zum Beispiel oder die Zeit, wann protestiert wird, diese Auflagen sind ja auch schon ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit, aber gewisserweise ein legitimer. Also wo ist die Linie? Was ist dann schon eine Verletzung der Versammlungsfreiheit?
Na, alles, was nicht notwendig ist. Also genau, also zum Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters, der Veranstalterin gehört eben die Bestimmung über Zeit, Ort und Art und Thema. Und alles, was in irgendeiner Weise dieses Selbstbestimmungsrecht einschränkt, ist erstmal eine Beschränkung oder als Auflage zu verstehen. Es sei denn, die Behörde weist zum Beispiel darauf hin, da ist eine Baustelle, da könnt ihr nicht lang. Und der Veranstalter sagt, ja, sehe ich ein, dann gehen wir darum. Und dann ist es keine Beschränkung, weil man hat sich geeinigt. Und die Rechtswidrigkeit oder die Unverhältnismäßigkeit entsteht immer dann, wenn es nicht unmittelbar notwendig ist, eine unmittelbare Gefahr für ein, und jetzt wird es kompliziert, der Versammlungsfreiheit gleich oder höherrangiges Rechtsgut abzuwehren. Und das nimmt jetzt nochmal sozusagen den Gedanken auf, dass der Inbegriff von Versammlungsfreiheit ist, das Recht der Minderheit, die Mehrheit zu nerven. Und damit haben wir die Störung sozusagen als Freiheitsrecht. Das heißt also, wenn schon die Störung als solche der Öffentlichkeit oder des Verkehrs oder sonst irgendwas die Sicherheit in einer Weise gefährden würde, dass sie beschränkt werden könnte, dann wäre es ein Verstoß gegen diese Versammlungsfreiheit. Wenn aber gewichtige Interessen, was jetzt, wie gesagt, darauf ankommt, ja, also zum Beispiel Leib und Leben von Menschen, dass dann Krankenwagen durchfahren muss oder so, dass Rettungswege bestehen, das sind hochwertige Schutzgüter, die der Versammlungsfreiheit möglicherweise sogar höherwertig gegenüberstehen. Die Versammlungsfreiheit anderer ist natürlich ein gleichwertiges Grundrecht, aber auch ein weniger gewichtiges Grundrecht wie die allgemeine Handlungsfreiheit kann eben gleichgewichtig werden, wenn eine Vielzahl von Betroffenen für lange Zeit zum Beispiel, indem sie im Stau stehen, beeinträchtigt werden. Insofern ist es ein bisschen eine abstrakte Frage und immer im Einzelfall zu beantworten. Aber ich sage mal so, immer wenn die Behörde sagt, das wäre für uns einfacher, es so zu handeln, dann wäre es ein unverhältnismäßiger Eingriff, denn er ist nicht notwendig, sondern er ist nur bequem oder günstig.
Die Frage, ob ein Eingriff gerechtfertigt ist, stellt sich, finde ich, auch immer beim Einsatz von Gewalt. Also ist eine Versammlung nochmal sehr besonders geschützt, während in dem Moment, wenn die Polizei sagt, okay, der Spaß ist vorbei, das ist jetzt keine Versammlung mehr, dann tritt sozusagen das jeweilige Polizeilandesrecht dann an die Stelle und da sind dann schon andere Befugnisse erlaubt. Wir klagen ja auch mit einem Aktivisten von der letzten Generation gegen das gezielte und unnötige Zufügen von Schmerzen durch die Polizei, also Stichwort Schmerzgriffe. Was bedeutet das für die Demokratie, wenn solche Situationen passieren? Also es schreckt ja ab.
Das Abschreckungsmoment ist ein wichtiger Bestandteil sozusagen der Schutzdimension von Versammlungsfreiheit. Also dass eben die Leute Bock haben, ihre Grundrechte in Anspruch zu nehmen. Das prägt sowohl die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur informationellen Selbstbestimmung. Übrigens das maßgebliche Volkszählungsurteil 3 Jahre vor dem Brockdorf-Beschluss wird daraus im Brockdorf-Beschluss ausgiebig zitiert, um zu sagen, übermäßige Überwachung der Versammlung, zum Beispiel durch Videoüberwachung oder dergleichen, ist unverhältnismäßig, weil es abschreckt. Ja, wenn es registriert wird, wo gehe ich hin? Und ich meine, müssen wir uns nichts vormachen. Wenn wir jetzt hier die Palästina-Pro-Demos sehen, die werden alle vom Verfassungsschutz beobachtet, da wird registriert, sowas taucht in den Ausländerakten auf. Das ist sozusagen eine Form von Überwachung, wo die Leute dann nicht mehr hingehen, weil sie nämlich Angst haben, dass es im Verwaltungsverfahren gegen sie verwendet werden kann. Und das ist eine Form und diese Gewaltform, die schreckt natürlich auch ab, wenn die eigentliche polizeiliche Maßnahme rechtmäßig ist. Und da haben wir eine große Diskrepanz zwischen dem, was als sichere Festnahmetaktik bei der Polizei unterrichtet wird, also nicht rechtlich, sondern taktisch, also eine Art und Weise der Ausführung, dass da eben besondere Festnahme- und Sicherungseinheiten am Werk sind und da so eine Glocke drum gebildet wird. Aber das bewirkt natürlich auch, dass diese PolizeiInnen, also Polizeikräfte, die da meist am Ende der Versammlung tätig werden, das hat auch damit zu tun, dass sie eben während der Versammlung da nicht irgendwelche Gewalteskalationen bewirken wollen, dass man dann als normaler Versammlungsteilnehmer, Teilnehmerin gar nicht mehr weiß, warum wird jetzt jemand festgenommen. Weil das Ereignis vielleicht viel früher war, ja, aber am Ende der Zugriff erfolgt, um eben den Verlauf der Versammlung nicht zu stören. Und je martialischer das wird, umso weniger die Leute angesprochen werden, kommen Sie doch mal mit, wir haben da was festgestellt, wir wollen mal Ihre Identität überprüfen, alles kein Problem, bleiben Sie ruhig. Ja. Wenn das so laufen würde, dann würde da sehr viel weniger Gewalt sichtbar sein, als eben bei der, also um halt das sich entfernen zu verhindern, wird da sofort auf die Leute zugerannt, werden sozusagen ohne Ansprache in der Regel in irgendeinen sicheren Griff genommen, der sie überrumpelt und zu Widerstandshandlung oder zu Abwehrreaktionen führt, die dann zumindest strafrechtlich als Widerstandshandlung in Erscheinung treten. Und das alles schreckt unglaublich ab. Also was gerade so nicht versammlungserfahrene Personen so berichten über Polizeigewalt, auch in den Medien, heißt nicht automatisch, dass diese Maßnahmen rechtswidrig sind, aber sie sind unglaublich abschreckend.
Der G20-Gipfel in Hamburg 2017 war das, glaube ich, ist ja auch so ein Beispiel, wo im Nachhinein gesagt wurde, naja, also die Taktik der Polizei schien ja schon auf Eskalation gemünzt zu sein. Solche Sachen, dann, wenn ich das höre, dann überlege ich zweimal, ob ich auf eine Demo gehe oder nicht.
Absolut. Und der wurde auch zu Recht für rechtswidrig erklärt. Also diese Versammlungsdurchführung. Und das ist ja auch was das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont hat, dass diese versammlungsfreundliche Verwaltung sozusagen gefordert wird. Nicht nur im Vorhinein durch die Kooperation, sondern auch im Versammlungsgeschehen. Ein bisschen kann man feststellen, dass es so gerade durch die, da wo wie Berlin und Schleswig-Holstein, dem Versammlungsleiter mehr Rechte eingeräumt worden sind, dass das kooperative Verhältnis wieder ein bisschen zugenommen hat. Aber gewaltvolle Maßnahmen der Polizei sieht man nach wie vor und hängt natürlich auch so ein bisschen damit ab, wie die öffentliche Stimmung ist. Man kann eigentlich, also ich will jetzt nicht viel, auch wenn ich selbst in der Polizeiausbildung tätig bin, will jetzt nicht zu polizeiverständig wirken, aber es ist schon so, dass also die Polizei, wenn sie grundrechtsfreundlich wirkt, sie Ärger von der Politik bekommt. wenn sie den Wunsch der Politik umsetzt, gerade gegenüber unbequemen Minderheiten, dann ist vielleicht die Zeitung mit den großen Buchstaben zufrieden, weil sie den Kriminalisierungsprozess des Protestes weiter vorantreiben kann, den sie durch die gewalttätige Vorgehen der Polizei gerechtfertigt sieht. Und andererseits verhält sie sich eindeutig rechtswidrig. Und bei den Schmerzgriffen ist es halt so, die sind zulässig, wenn es notwendig ist. Gerade bei den Protesten auf der Straße, wenn also die Straße geräumt wird, sind sie in der Regel nicht notwendig, weil eben ein Wegtragen milderes Mittel ist und es eben immer auf das mildeste Mittel ankommt. Und das kann in Situationen, wo beispielsweise die Rettungsgasse versperrt ist, durchaus das mildeste Mittel sein, um ganz schnell die Straße freizuräumen. Aber die ist mir nicht bekannt geworden, dass es Fälle gab, in denen in Kenntnis, dass dann eine Rettungsgasse gebildet werden muss, weil akut ein Krankenwagen da durchfahren muss, die Leute sich nicht selbst bewegt hätten. So. Insofern hat sich da eine rechtswidrige Verwaltungspraxis etabliert.
Wenn ich an die verschiedenen Proteste der letzten 1-2 Jahre denke und auch an die, die wir auch gerade schon besprochen haben, dann scheint die Polizei recht unterschiedlich hart einzugreifen. Also bei Klimademos kommt es vermehrt zu Gewalt, während bei anderen Demos mehr Sympathie zwischen Polizei und Protestierenden zu herrschen scheint. Ich denke da zum Beispiel gerade an das Foto einer jungen Polizistin, die auf einer Demo, auf einer Anti-Covid-Demo, einer Demonstrantin so ein Herz gezeigt hat. Also sie hat so mit ihren Fingern so ein Herz geformt. Wie bewertest du die Einschätzung, dass die Handhabung des Versammlungsrechts von Seiten der Polizei eine politische Schlagseite hat?
Ja, es ist so, aber sicherlich nicht durch eine individuelle Sympathiebekundung einzelner Beamtinnen. Also da gibt es immer alle möglichen im Einsatz. Meine Beobachtung aus dem Versammlungsgeschehen auf der Straße ist, dass die Beamtinnen, die da als Dienstkräfte sozusagen Befehle umsetzen, also als Vollzugskräfte agieren, man könnte sozusagen politisch sagen, die Gewalt, professionelle Gewaltausübung, juristisch gesagt Zwang ausüben, die sind so versammlungsfreundlich, wie die Einsatzleitung ist. Und was man gerade in größeren Städten wie Berlin sehen kann, ist, dass es da ganz unterschiedliche Interessenlagen gibt, dass auch eine Polizeiabteilung die Arbeit der anderen unterminiert und oder erwartet, dass sie strenger sind. Also da gibt es unglaublich viele Reibereien, die auch auf institutioneller und zwischenmenschlicher Ebene zwischen den Beamtinnen stattfindet. Um hier nochmal Sachsen aufzugreifen, mein Gefühl ist, Sachsen ist einfach versammlungsfeindlich als Freistaat. Und das sieht man eben bei verschiedensten Versammlungen und das hat man aber auch bei Corona-Versammlungen gesehen. Also sowohl bei der Corona-Verordnungsgesetzgebung als auch bei der verwaltungsgerichtlichen Bewältigung von Anti-Impf-Protesten oder sonst irgendwas, muss man ganz eindeutig sagen, da hat sich unter dem verständlich, teilweise gerechtfertigten Bedrohungsszenario der Pandemie eine versammlungsgesetzliche Rechtsprechung etabliert, die jetzt, das hat Clemens Arzt auch mal in einem Beitrag deutlich gemacht, ins Versammlungsrecht hinein diffundiert mit verheerenden Konsequenzen. Insbesondere wenn wir uns die Verbotsverfügung hier gegen palästinensische Protestdemos nach dem 7. Oktober angucken, das war verheerend. Das war überhaupt nicht zu rechtfertigen vor dem Hintergrund der etablierten Versammlungsrechtsprechung. Aber das hat in Berlin die Verwaltungsgerichte passiert ohne Beanstandung. Und da gab es sogar Widerstand sozusagen aus der Polizei, die sagte, wie sollen wir damit umgehen? Die Leute sind ja auf der Straße, da wird ja nicht nur die eine Kundgebung verboten, sondern auch jede Ersatzkundgebung, so war es ja auch in Leipzig. Und je mehr die Gesellschaft eine Versammlungskultur hat, umso freundlicher geht die Polizei mit Versammlungen um. Also das sieht man auch mal wie in Großbritannien, wo es dann halt unter Thatcher praktisch keine Versammlungskultur mehr gegeben hat. Als dann mal die Studentenproteste waren, sind die krass eskaliert, weil eine ganze Generation keine Versammlungserfahrung mehr hatte. Und bei Polizeibeamtinnen, da mache ich immer so eine Umfrage am Anfang des Unterrichts, wer eigentlich welche Erfahrung mit Versammlung hat. Da sind immer so zwei, die selbst mal auf einer Versammlung waren. Die anderen kennen Versammlungen, weil sie im Stau stehen. Oder eben so als Ereignis, an dem sie vorbeifahren. Das hat sich ein bisschen geändert, weil inzwischen auch die Polizei eine andere Personalpolitik macht und tatsächlich die Friday for Future Generation auch in den Institutionen ankommt. Aber grundsätzlich bleibt es dabei, dass sozusagen die Polizei da sehr stark die gesellschaftlichen Erwartungen repräsentiert oder umsetzt.
Die GFF klagt an verschiedenen Stellen für das Versammlungsrecht. Also wir haben schon über die Rolle der Polizei gesprochen und auch die Weiterentwicklung des Versammlungsbegriffs, zum Beispiel wenn es um Protestformen geht, zum Beispiel Protestcamps, für deren Anerkennung als legitime Protestform wir auch klagen. Und eine Verfassungsbeschwerde, bei der wir jetzt gerade auf ein Urteil warten, ist die gegen das Versammlungsgesetz NRW. Also viele Gesetze der Bundesländer werden rigoroser, ermöglichen zunehmend Videoüberwachung und sehen harte und gleichzeitig sehr vage Strafvorschriften vor. Andererseits werden dann neue Protestformen, wie das gerade erwähnte Protestcamp, langsam auch als geschützt anerkannt und legitimiert. Es geht also vor und zurück, kann man sagen. Wie siehst du die Entwicklung beim Schutz der Versammlungsfreiheit in Deutschland? Geht es eher voran?
Wenn wir darum kämpfen, dann ja. Und das muss eben einerseits dadurch passieren, dass die Leute ihre Versammlungsfreiheit wahrnehmen, dass sie sich im Zweifel nicht abschrecken lassen, dass sie im Zweifel auch bereit sind, im Sinne sozusagen des zivilen Ungehorsams auch die daraus sich ergebende Repressionskultur, die eben keine verwaltungsrechtliche, sondern in der Regel dann eine strafrechtliche Debatte darum ist, wie strahlt, um den Begriff des Bundesverfassungsgerichts aufzunehmen, wie strahlt die Versammlungsfreiheit auch ins Strafrecht ein? Also inwieweit muss auch das Strafrecht Rücksicht nehmen auf die legitime Protestkultur? Und man muss sagen, das ist ein langwieriger Prozess. Da ist mit kurzfristigen Verbesserungen ohne weiteres zu rechnen. Aber man sieht eben an bestimmten Stellen auch Fortschritte. Also zum Beispiel der Kampf um die Autobahn als Versammlungsstätte. Da war vorher sozusagen eine große Zurückhaltung oder sogar Verbote, weil gesagt wurde, die Autobahn ist nur für Autos da. Das ergibt sich aus ihrer auch legalen Definition. Und es wurde halt auch nicht mal vom Verfassungsgericht, sondern von den Verwaltungsgerichten auf der Grundlage des Bezugs des Versammlungsziels zum Ort der Versammlung eben aufgewichen, sage ich jetzt mal, auch wenn das noch nicht unmittelbar sich in Erfolgen, verwaltungsgerichtlichen Erfolgen, dann auf der Autobahn Proteste zu machen, niederschlägt, so ist aber zumindest der Grundsatz da schon mal revidiert worden. Insofern gibt es tatsächlich an so kleinen Details Fortschritte, aber die großen strafrechtlichen Verfahren, die einen Fortschritt auch sowohl in der Polizeikultur als auch in der Versammlungskultur bewirkt haben, die sind auf den Schicksalen von Einzelpersonen geführt worden. Und das muss man auch, also das ist halt ein Risiko, wo man auch als Gesellschaft sich fragen muss, wie weit wollen wir das Einzelnen zumuten, hier den Rechtsweg zu bestreiten und gegebenenfalls Repressionen auszuhalten, damit wann mal die etablierte, weißdominierte Fachpublikum der JuristInnen in Verwaltungsgerichten, in höheren Verwaltungsgerichten dann sagen, ja, das hat uns auch, das berührt uns auch. Also der große Umschwung der Versammlungsfreiheit kam sicherlich in dem Zeitpunkt, als sich auch Richterinnen und Richter gegen die Atomwaffen der in Deutschland stationierten Atomwaffen, die Pershings sozusagen, in Mutlagen vor die Tore der GIs gesetzt haben. Also da war sozusagen in der Justiz angekommen, das hat was mit uns zu tun. Das sind unsere Kolleginnen, die wir jetzt hier verknacken, quasi. Ja, also insofern, RichterInnen auf die Straße.
Michael Plöse, vielen Dank. Das war Michael Plöse, Rechtsanwalt unter anderem für Polizeirecht und Verfassungsrecht sowie Lehrbeauftragter in Berlin. Ich hoffe, euch hat das Gespräch so gut gefallen wie mir. Und wenn ihr das nächste Mal mit Freundinnen oder zu Hause mit der Familie über Protest sprecht, könnt ihr euch folgende drei Punkte in Erinnerung rufen. Erstens. Demonstrationen sind neben Wahlen eine der wichtigsten Formen der politischen Partizipation und deshalb vom Grundgesetz besonders gut geschützt. Sie tragen zur politischen Meinungsbildung bei und richten sich daher immer an die Öffentlichkeit. Zweitens. Eine Versammlung muss vom Staat nicht genehmigt werden. Sie wird, wenn es nicht dringend ist, in der Regel aber doch angemeldet. Veranstalter und Veranstalterinnen dürfen dann frei darüber entscheiden, welche Protestform sie wählen, um ihrem Anliegen möglichst große Aufmerksamkeit zu verschaffen. Drittens. Die größten Fortschritte im Versammlungsrecht wurden durch Gerichtsverfahren erreicht, die Einzelne jahrelang ausgefochten haben. Den Rechtsweg zu beschreiten kann jedoch sehr belastend sein. Da wir Betroffene nicht allein für die Versammlungsfreiheit aller streiten müssen, unterstützt die GFF den Einsatz für dieses zentrale Grundrecht vor Gericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und eine gute Bewertung dalasst. Für Anregungen, Feedback und Themenwünsche schreibt uns eine Mail an grundgesetzlich@freiheitsrechte.org. Wenn ihr mehr zur Arbeit der Gesellschaft für Freiheitsrechte erfahren wollt, schaut mal auf unserer Webseite freiheitsrechte.org vorbei. Dort findet ihr auch Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. der Podcast.